Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Moin und willkommen bei uns hier bei einer Halbzeit HSV. Mein Name ist Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der jetzt schon seit einigen Wochen die Farben grün und weiß systematisch aus seinem Kleiderschrank verbannt hat. Moin, Ben.
Moin, Tim. Ich grüße dich und alle, die hier zuhören. Ja, Derby-Zeit im Volkspark. Am Mittwoch hieß es ja noch Holstein Kiel im Volksparkstadion und das klingt so ein bisschen nach Zweitliga-Zeiten. Und absolut Zweitliga-würdig war ja passend dazu auch der Auftritt des HSV an diesem Abend. Ich finde, die Mannschaft scheint sich momentan irgendwie zwischen den Gewissheiten zu bewegen. Nach einem wirklich guten Spiel gegen Dortmund gab es dann so ein wirklich schwaches Spiel gegen Augsburg und nun nach einem guten Spiel gegen Stuttgart ein noch viel schwächeres gegen die KSV Holstein. Wenn man diese Reihe jetzt fortsetzen würde, dann wäre am Sonntag eigentlich wieder ein gutes Spiel dran. Auf der anderen Seite scheint die Mängelliste nach dem Spiel gegen Kiel eigentlich auch schon wieder beunruhigend lang. Mal sehen, wie viel wir davon jetzt gleich noch besprechen werden. Und ansonsten ist es einfach Zeit zu zeigen, die wahren Farben im Norden sind schwarz, weiß und blau.
So nämlich. Nein, um auf Holstein Kiel zu kommen, ich glaube, was zur Wahrheit auch irgendwo dazugehört, neben der Tatsache, dass das ein sauschlechtes Spiel vom HSV war, ist halt, dass der HSV gerade von mehreren Spielern auch irgendwo abhängig ist auf dem Platz. Und da würde ich einen Nicolas Capaldo und einen Albert Zambi-Lokonga aktuell dazuzählen. Deswegen habe ich auch nicht nachvollziehen können, dass die so gar keine Rolle gespielt haben für dieses Spiel. Also man hat ja auch nichts gelesen, irgendwie, dass die jetzt verletzt waren oder so, sondern sie waren einfach nicht dabei. Sie saßen einfach wahrscheinlich irgendwo daneben auf dieser Seitenbank mit den dicken Jacken und waren nicht einsatzbereit. Und das macht mir so ein bisschen zumindest Hoffnung, dass der HSV am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen könnte, wenn diese beiden, muss man schon wirklich sagen, Hardcore-Leistungsträger dieses Jahr vielleicht zusammen mit Luka Vucevic wieder auf dem Platz stehen, ehrlicherweise. Aber dazu kommen wir später. Wir kommen jetzt, du hast es gesagt, erstmal zum Recap des Spiels. Am Ende 3-5 nach Elfmeterschießen, 1-1 in der regulären Spielzeit. Bent, was ist deine Schlüsselszene?
Ja, es ist die 116. Minute, in der Giramos den Kieler Schwab foult und der folgende Freischuss von Phil Harris dann zum 1-1 führt. Die Szene ist leider in allen Zusammenfassungen, die ich gefunden habe, rausgeschnitten. Dabei hätte ich sie mir gerne immer und immer wieder angeschaut, um vielleicht beim tausendsten Mal zu verstehen, was Ramos dort eigentlich vorhat. Es ist schwer zu verstehen für mich. Eigentlich hätte man den Ball lang und weit schlagen müssen und notfalls mit Vieira mal ein bisschen an der Eckfahne für Action sorgen müssen. Super bittere Aktion. Wir wissen ja, dass das Aufbauspiel unter Polzin an das von Tim Walter erinnert, sprich der HSV versucht von hinten raus durch Dreiecksbildungen die gegnerischen Reihen zu überspielen. Das hat den Vorteil, dass du, wenn es dann klappt, relativ schnell kontrolliert und im Ballbesitz mit vielen Spielern in die gegnerische Hälfte vorstoßen kannst. Es hat den Nachteil, dass bei jedem Fehler gleich sehr hohe Gefahr für das eigene Tor besteht. Und wir erinnern uns an das Spiel gegen den 1. FC Köln. Da ist durch dieses Aufbauspiel schon direkt das Gegentor gefallen. Damals war Sami Lokonga der Leidtragende. Und auch hier hatte ich irgendwie den Eindruck, dass dieser spielerische Ansatz dem HSV so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und ja, ist einfach super schade. Ich glaube, dass man das Spiel nach dem Tor von Bakariata auch mit diesem wirklich emotionalen Moment hätte gewinnen müssen. Und dass es nicht so gekommen ist, ist einfach bitter. Das ist deswegen auch der Moment des Spiels für mich.
Ja, ich kann mich dir da voll anschließen. Für mich ist auch der Moment des Spiels. Ich habe hier auch stehen, den Ball einfach wegkloppen in der Situation. Einfach das Ding nach vorne dröschen, weil wenn es in der Hälfte der Kieler ist, dann kann es kein Tor werden. So will man es irgendwie schön spielen. Ich möchte auch noch anmerken, dass das in meinen Augen auch streitbar ist, ob das jetzt ein Foul von Ramos wirklich ist oder ob nicht eher Ramos gefoult wird. Tut aber nichts zur Sache, weil Fakt ist, es wurde entschieden, dass es ein Foul von Ramos ist. Und Phil Harris haut das Ding einfach grandios in den Winkel. Das muss man halt auch sagen. Also man kann vielleicht noch ein bisschen über Perez diskutieren, ob er sich da bewegen kann. Er bleibt ja nun wirklich stehen. Aber der Freistoß ist halt einfach auch sehr gut geschossen, finde ich. Also da passt relativ wenig zwischen Pfosten, Latte und diesem Ball, ehrlicherweise. Und wenn du das Ding in der 116. Minute wegschwagst, gehst du wahrscheinlich mit 1-0 als Sieger vom Platz und stehst jetzt im Viertelfinale. Und so legst du dir selber unnötig ein Ei rein. Und das ist schon bitter. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Das so nochmal aus der Hand zu geben, nachdem man eigentlich in einem schweren Spiel wieder reingekommen ist, das hat schon nicht mal mehr nur noch ein Geschmäckle, oder, Bent?
Ja, absolut. Und sie haben damit deinen Tipp ja auch noch durchkreuzt. 1-0 nach Verlängerung, hatte Tim Ottenberg getippt.
Na, ich habe 3-1 getippt.
3-1.
3-1 nach Verlängerung. Aber dieses Grundsätzliche, da hatte ich dir auch, hatte ich auch recht, oder habe ich mich auch beim Gedanken ertappt, so rum ist richtig, als ich es geguckt habe, so, na, jetzt läuft es ja doch irgendwo so ein bisschen, wie ich es prognostiziert habe. Aber dem war am Ende nicht so. Jetzt kommen wir mal zum Spieler des Spiels und jetzt haben wir, ich kann ja schon spoilern, Bent, wir haben ein Novum in der Geschichte von einer Halbzeit HSV. Du hast das erste Mal keinen HSV-Spieler mitgebracht.
Ich weiß nicht, ob es wirklich das erste Mal ist, aber du hast recht, ich habe Phil Harris ausgewählt. Er ist in einer insgesamt sehr cleveren Kieler Mannschaft der eiskalte Vollstrecker gewesen. Sowohl beim Freistoß als auch beim entscheidenden Elfmeter gab es für Daniel Peretz im Grunde nicht zu halten, du hast es gerade eben schon gesagt. Und ein Spieler, der mit so einem Selbstverständnis auftritt, hätte ich mir an dem Tag irgendwie auch so ein bisschen in den Reihen des HSV gewünscht. Zu Harris vielleicht noch kurz als Randnotiz, der letzte Saison zum Teil noch in der Kieler Zweiten in der Regionalliga gespielt und hat an dem Mittwoch wirklich den Unterschied für die Truppe gemacht. Und deswegen muss man sagen, ist er hier der Spieler des Spiels für mich und man muss den Kielern noch ein Stück weit gratulieren, weil sie es im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, eigentlich ideal gemacht haben. Sie haben schon vor dem 1-0 für den HSV eigentlich versucht, dieses Elfmeterschießen zu erzwingen. Mussten dann nach dem 1-0 plötzlich wieder selbst sehr viel machen. Und man hat gesehen, dass sie natürlich spielerisch auch an ihre Grenzen kommen. Und sie haben dann diese eine Möglichkeit, die sich jetzt aus Gründen, die wir eben schon besprochen haben, dann doch gegeben hat. Die haben sie genutzt. Und ja, Phil Harris hier stellvertretend für eine Kieler Mannschaft, die es, muss man leider sagen, gut gemacht hat. Und ich hätte gerne HSV-Spieler ausgewählt, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig über mich gebracht.
Ja, ich kann das nachvollziehen, dass du hier Phil Harris nimmst. Er war auf Kieler Seite auf jeden Fall der absolut beste Mann. Ich habe den HSVer genommen, dem ich am wenigsten etwas vorwerfen kann, ehrlicherweise nach diesem Auftritt. Und das ist für mich Daniel Peretz, Ersatztorhüter, der im Pokal ja der Stammtorhüter ist oder war, muss man ja jetzt sagen. Es war sein erster Start im Volkspark. Das kann natürlich auch bei so einem jungen Profi zur Nervosität führen. Ich finde, er hat das aber sehr gut gemacht. Er hat zwei sehr gute Paraden jeweils in einer Halbzeit eine. In der ersten Halbzeit ist es, glaube ich, so Mitte, Ende der ersten Halbzeit, wo er mit einer grandiosen Fußabwehr verhindert, dass die Kieler mit einer 1-0-Führung in die Pause gehen. Und in der zweiten Halbzeit sorgt er dafür, dass wir überhaupt in diese Verlängerung kommen mit einer extrem starken Parade. Er hält dann auch noch einen Elfmeter im Elfmeterschießen und Elfmeter halten in der heutigen Zeit als Torhüter, gerade mit diesem, dass du auf der Linie bleiben musst, ist extrem hart. Das heißt, er hat schon eigentlich alles gemacht, was er tun konnte, er persönlich, um dem HSV die Möglichkeit zu geben, dieses Spiel zu gewinnen. Weil hätten jetzt alle HSV-Schützen einfach getroffen, dann hätte der HSV ja das Elfmeterschießen gewonnen, egal was danach weiter passiert wäre. So, und beim Gegentor hast du es gesagt und auch bei den anderen Elfmetern war, würde ich sagen, relativ machtlos, beziehungsweise falsche Ecke kannst du als Torhüter in der Situation immer haben. Und deswegen ist es für mich so der Einzige, der gut performt hat beim HSV und deswegen mein Spieler des Spiels aus HSV-Sicht.
Ja, ich finde gut, dass wir das hier nochmal dokumentieren, weil er hat wirklich einen guten Job gemacht und wie du gesagt hast, ohne ihn wäre es vielleicht zu der Verlängerung auch gar nicht gekommen. Und ja, er hat ja danach auch als einer der wenigen mit den Medien nochmal gesprochen, hat ein paar Sachen gesagt. Seinen Status über seinen Verbleib beim HSV ist nach wie vor offen, ob es über den Winter hinaus weitergeht oder nicht. Und man hat einfach mal gesehen, dass es ein Torwart ist, der spielen muss eigentlich, ne? Und man hätte es auch ihm gewünscht, dass im Pokal vielleicht noch ein weiteres Spiel für ihn dazugekommen wäre. So ist es jetzt nicht so. Und ja, du hast es beim Elfmeterschießen schon gesagt, ne? Dass ein Torwart einen hält, sollte eigentlich die Ausnahme und nicht die Regel sein. Und ja, der HSV hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert nach einem schwachen Spiel. Du hast es mir ja so geschrieben, eigentlich ein noch schwächeres Elfmeterschießen gezeigt, leider.
Ja, muss man leider echt so sagen. Wobei, vielleicht nehmen wir jetzt kurz die Sekunde, um darüber zu sprechen, wenn wir es jetzt schon so in den Raum stellen. Als 18-Jähriger überhaupt dahin zu gehen, erfordert erstmal Mut. Da ist der Elfmeter nicht gut geschossen. Ich rede natürlich über Aboubakar Soumahoro. Aber da, finde ich, liegt eine Verantwortung irgendwo beim Trainerteam. Diesem Jungen, weil klar sagt ein 18-Jähriger, ja, ich schieße. Also, ich glaube, ich habe wenig 18-Jährige gesehen, die sich wegducken bei sowas. Ehrlicherweise. Und ich verstehe nicht, wie dann gleichzeitig ein Dompé, ein Meffert und so, auch wenn Meffert vielleicht nicht der bessere Schütze ist als, oder auch ein Sahiti, die alles gestandene Fußballprofis sind, auch wenn sie vielleicht gerade teilweise beim HSV im Formtief sind. Wie kann man dann einen 18-Jährigen vorschicken?
Ich
Das
verstehe es auch nicht.
macht mich jetzt vielleicht auch ein bisschen emotional, aber ich finde, man muss hier das Trainerteam und die gestandenen Spieler, die in dem Moment noch hätten schießen können, mit in den Boot holen, dass sie einen 18-Jährigen vorschicken. Und Bent, ich glaube, ich spreche hier, ich will jetzt niemanden persönlich adressieren, aber ich glaube, man kann einmal im Raum sagen, danach auf die Idee zu kommen, in den Instagram-Kanal zu gehen, dieses armen Jungs und irgendwelche Affen-Emojis oder sonst widerlichen Kram, den man da lesen konnte, runterzuschreiben, das passt nicht mit den Werten des HSV und das verurteilen wir hier aufs Allerschärfste. Ich glaube, das kann man einmal so sagen, weil es ist am Ende trotzdem immer noch Fußball. Klar haben wir alle da Freude dran, du und ich, wir reden hier jede Woche drüber und haben uns auch sehr geärgert über den verschossenen Elfmeter. Aber daraus ein Rassismus-Ding zu machen, das ist eigentlich unentschuldbar und man kann eigentlich nur hoffen, auch wenn es schwierig wird durch Social Media, dass der HSV rausfindet, wer das war und die Leute wahrscheinlich den Volkspark so schnell nicht mehr von innen sehen, ehrlicherweise, weil ganz ehrlich, ich glaube, auch da spreche ich für uns beide, die braucht man dann im Volkspark am Ende auch nicht. Die Menschen, die sowas machen. Es heißt nicht umsonst Love Hamburg, Hate Racism, ne?
Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich finde das, was du gesagt hast über die Auswahl der Schützen oder über die Bereitschaft von Schützen dann zu schießen, sehe ich auch ganz genauso wie du. Wir hatten das in Abstufung damals im EM-Finale England gegen Italien. Da haben am Ende für England auch Spieler geschossen, die das ganze Turnier über nicht gespielt haben, gefühlt. Und irgendwie gestandene Nationalspieler haben plötzlich nicht geschossen. Da müssen die einfach die Verantwortung übernehmen. Das ist dann halt leider so, ne? Das sind die erfahrenen Spieler, die müssen dann mit einem verschossenen Elfmeter auch anders umgehen können als so ein junger Kerl, ne? Und Soumahoro hat diese katastrophale Halbzeit gegen Bayern gespielt. Jetzt ist das sozusagen sein zweiter Pflichtspieleinsatz gewesen für den HSV. Hoffentlich bekommt man den irgendwie relativ fix wieder aufgebaut. Mehr ist dem, glaube ich,
Ja.
nicht hinzuzufügen. Also es ist schon bitter.
Ja, der HSV macht gerade alles, um dieses Talent an die Wand zu fahren, ehrlicherweise. Ihn gegen, du hast es gesagt, gegen Bayern spielen zu lassen, was jetzt die undankbarste Aufgabe überhaupt ist, dein erstes Bundesligaspiel ist gegen Luis Diaz und Michael Olise. So, sorry, aber da sehen auch Champions League-Verteidiger teilweise scheiße gegen aus. Entschuldigung dafür das Wort. Und ihn dann demonstrativ überhaupt nicht mehr spielen zu lassen, ihn gar nicht mehr in den Kader zu berufen, nur um ihn dann jetzt im Pokalspiel reinzuschmeißen und diesen Elfmeter schießen zu lassen. Also das meinte ich mit, man muss hier auch das Trainerteam ehrlicherweise ein bisschen ankreiden.
Absolut.
Also die Art und Weise, wie beim HSV gerade mit jungen Talenten umgegangen wird, die ist nicht gut. Das muss man hier ehrlich mal so herausstellen,
Ja, und
finde ich.
dass das nicht zusammenpasst, das muss Führungsspielern auffallen, ne? Das musste aber auch dem Trainerteam, wie du sagst, auffallen, dass man da sagt, okay, ist cool, dass du dich bereit erklärst, hier zu schießen, aber mach's mal nicht, das macht heute jemand anders, ne? Und dein Tag, so einen Elfmeter zu schießen, der wird kommen. Aber das halt nicht heute.
Ja, genau das. Genau das. Machen wir mal weiter. Low Performer des Spiels. Wer hat dich am wenigsten überzeugt? Weil viele haben nicht überzeugt, das gehört soweit auch dazu, aber wer ist es für dich?
Ja, ich weiß ja schon, dass wir jetzt unsere Sturmriege hier einmal komplett ausbreiten werden. Ich mache mal den Anfang mit Königsdörfer und Philipp. Ich fand es echt schwer, den beiden zuzusehen. Gemeinsam haben sie eine einzige Chance erarbeitet, an die ich mich erinnern konnte. Da setzt Philipp den Ball dann über das Tor. Es war allerdings auch eine sehr knappe Szene. War gut herausgespielt über Königsdörfer und Rösting Lelesit. Es kann sich, glaube ich, jeder für sich überlegen, ob das gegen den Tabellen-13. der zweiten Liga eine angemessene Quote ist. Ne? Also ich finde nicht. Ich finde, dass man von diesem Sturm mehr erwarten kann und muss. Und jetzt kommt Bremen und in so einem Spiel lebst du auch davon, dass du dir offensiv Entlastung und Chancen arbeitest, um dir dann auch das nötige Selbstbewusstsein zu arbeiten über so ein Spiel, um dann am Ende vielleicht auch erfolgreich zu sein. Und ich sehe das momentan irgendwie nicht passieren. Und man muss sagen, Königsdörfer und Philipp sind jetzt hier auch nur stellvertretend ausgewählt. Du hast gesagt, viele waren nicht gut. Aber ich fand gerade dadurch, dass in der Offensive überhaupt nichts passiert ist, ist am Ende auch nur diese Situation entstanden, dass du in die Verlängerung gehen musst und dass sich die Dinge dann so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Deswegen die beiden aus dem Trio hier genannt und ich mache mal die Überleitung, jetzt kommt der dritte im Bunde.
Ja, du sagst es. Und ich möchte davor einen Disclaimer machen. Natürlich ist das hier ein 18-jähriger Profi, über den ich jetzt sprechen werde. Ich habe es bei Soumahoro gerade gesagt, wo es ganz normal ist, dass der Höhen und Tiefen hat. Aber ich glaube, vielleicht genau deswegen ist es wichtig, da mal drüber zu sprechen, weswegen ich ihn hier mitgenommen habe. So, es hat sich halt wieder mal bewiesen, dass Alexander Rösing-Lelisit, den ich hier mitgebracht habe, der hat immer mal wieder alle paar Spiele so einen Goldmoment, wie gegen Stuttgart, wo ich dann auch sowas wie Lele Messi und sowas gelesen habe, wo ich mir denke, bleib doch mal ruhig. Das war ein grandioser Pass, aber der hat dann halt auch Spiele wie jetzt unter der Woche gegen Kiel oder auch schon anderswo in der Bundesliga, wo du einfach merkst, es fehlt ihm körperlich gerade extrem viel. Es fehlt ihm an Durchsetzungskraft, es fehlt ihm vielleicht auch ein bisschen an Spielintelligenz, die er noch gar nicht haben kann, an Erfahrung. Und für mich hat dieses Spiel einfach nur, also er hat jetzt keine großen schlechten Aktionen gehabt, aber er hat halt auch kaum gute gehabt. Ich glaube, das ist ein ähnlicher Punkt wie bei Königsdörfer und Philipp. Die sind halt, er war halt nicht auffällig. Er hat dieses eine Ding, wo ich glaube, Komeda ist das von den Kielern noch so wunderbar blockt, der vielleicht aufs Tor geht, wo man natürlich das Narrativ machen kann, wenn der nicht geblockt wird, ist er vielleicht drin. Und dann hat er eine Torvorlage und ein Tor binnen von 4 Tagen ab oder 3 Tagen. Aber am Ende komme ich jetzt immer mehr zu dem Fazit, gut, er ist ja jetzt auch gerade verletzt, gute Besserung an der Stelle und
Der ist
wird
nur
erst
gesperrt,
wieder,
ja.
genau, und wird erst wieder im Januar überhaupt spielen können. Aber vielleicht ist eine Leihe in die zweite oder vielleicht sogar eher in die dritte Liga zu einem Team, was da oben mitspielt, wo er viele Strafraumaktionen vielleicht auch hat, vielleicht eher das Bessere aktuell, oder wie siehst du das?
Die Körperlichkeit scheint irgendwie sein Hauptproblem zu sein, ne? Ich will jetzt hier nicht den nächsten großen Vergleich ziehen, aber bei einem Jamal Musiala war das ja früher genauso, dass der Ansätze gezeigt hat, die ganz außergewöhnlich waren und jeder hat gesehen, okay, das ist ein richtig, richtig guter Fußballer. Aber um sozusagen das Können richtig entwickeln zu können, braucht er irgendwie körperlich noch ein bisschen mehr. Und da haben die Bayern gut mit ihm gearbeitet. Ne? Er ist inzwischen, was das angeht, auch stärker im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Und ich glaube, so eine Entwicklung müsste Rösting Lelesit auch noch durchlaufen, weil es sieht zum Teil komisch aus, wenn er dann irgendwie gegen, weiß nicht, diese Abwehrkanten ins Duell geht und du siehst schon, okay, er kann es gar nicht gewinnen. Und vielleicht ist die dritte Liga auch da irgendwie eine harte Schule, die gar nicht so schlecht wäre. Ich weiß noch nicht, ob der HSV das macht. Irgendwie ist die Personaldecke auf der Seite ja auch nicht so super, super dick. Und Merlin Polzin hatte ja nach dem Stuttgart-Spiel auch schon gesagt, dass er irgendwie noch viel mit Rösing Lelesit vorhat, dass er noch viel mit ihm arbeiten will. Ich finde, es ist zumindest ein Vorschlag, den man diskutieren kann, ob man ihn verleihen sollte im Winter auf jeden Fall.
Ja, absolut. Dann kommen wir doch mal zu der einzigen, oder es hätte so eine Hollywood-reife Geschichte sein können. Und dann war es Hollywood Not, natürlich am Ende des Tages, weil es ist der Hamburger SV. Aber Bent, unser gemeinsamer Aufsteiger des Spiels, fang du mal an.
Die Leute sind über Tische und Stühle gegangen im Stadion, als er den reingemacht hat. Bakariata ist hier unser Aufsteiger, sowohl bei dir als auch bei mir. Und du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, das war eigentlich überraschend, dass er auch im Kader stand, weil er seit Monaten nicht mal mehr im Kader stand, in der Bundesliga noch bei keinem einzigen Spiel, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Hat nur noch bei Testspielen gespielt. Da war es schon eine Überraschung, dass er eingewechselt worden ist. Und dann macht er das Ding. Und man muss sagen, dieser Laufweg, der war nicht schlecht. Da am Langpfosten einzulaufen, das hat er zu Zweitliga-Zeiten hat er das auch häufiger gemacht. Es gibt, ich erinnere mich an ein Derby-Tor, das er mal gemacht hat, bei diesem 4:3 gegen St. Pauli, auch so ein Ding, der läuft da am Langpfosten ein und drückt den wirklich super rein. Und ja, ich habe mich natürlich gefreut für ihn und viele andere haben sich auch sehr über ihn, sehr, sehr viel gefreut. Und man muss sagen, er ist jetzt plötzlich, wenn man auch sozusagen die mediale Nachbetrachtung sich anguckt, er scheint jetzt plötzlich wieder im Spiel zu sein, oder wie siehst du das?
Ja, total. Also es ist halt wirklich dieses von, ich habe es vorhin genannt, Kaderleiche, weil das war er, ehrlicherweise, zu einer validen Option zu spielen im wahrscheinlich mitgrößten Spiel des Hamburger SV für dieses Jahr. So, das muss man so ehrlich sagen. Und du hast es schon gesagt, er macht einen super Laufweg. Ich fand generell, dass er sehr bemüht war, als er reingekommen ist. Er hat sich echt den Arsch aufgerissen. Macht das 1-0 wirklich in Torjägermanier, diesen Sprint so anzuziehen im Rücken der Verteidiger, das musst du erstmal so machen. Und das fand ich auch immer das Problem des HSV in den letzten Wochen, dass du niemanden hattest, der im richtigen Moment in der richtigen Stelle stand. Und jetzt hattest du es und ich dachte eigentlich schon so geil, endlich so eine Hollywood-reife Geschichte. So, und wie gesagt, dann kam halt Hollywood Nord mit Phil Harris und hast du nicht gesehen. Aber man kommt, glaube ich, am Bakariata als Aufsteiger dieses Spiels nicht rumherum. Und ich glaube, es gab wenig Spieler bis jetzt, die wir bei dieser Kategorie hatten, die ihre Aktie in der Wahrnehmung von außen so sehr nach oben gepusht haben, mit nur einem halben Spiel, wie Bakariata jetzt. Ehrlicherweise.
Absolut, also ich sehe den am Sonntag gegen Bremen schon fast im Kader, also mich würde es nicht wundern.
Ja, nee, mich auch nicht, weil einfach auch Spieler wie Manuel Ferreira oder so aktuell echt wieder Formkrisen zu haben scheinen und du auch echt ein bisschen Verletzungsnot hast. Da
Ja,
brauchst du ihn wahrscheinlich auch.
und weil Jatta ja auch irgendwie noch so ein Überbleibsel ist aus der letzten Mannschaft, die in der Bundesliga gegen Werder gespielt hat,
Ja.
vielleicht kein gutes oder auch ein schlechtes Omen sein, wer weiß. Aber ja, um es zusammenzufassen, vielleicht der einzige Lichtblick an diesem anstrengenden Abend für den HSV.
Ja, total. Was ist denn jetzt so dein Fazit aus diesem Spiel?
Ja, ich habe immer wieder gedacht, dass der HSV schon Probleme hat gegen Gegner, bei denen man einfach selbst das Spiel machen muss, ne? Also das bleibt irgendwie so ein bisschen. Und ansonsten ist das sicherlich auch eine Mannschaft, die so vermutlich nicht mehr zusammen auf dem Platz stehen wird. Das muss man auch fairerweise sagen, ne?
Hoffentlich, ne?
Es kommen gegen Bremen Spieler zurück. Auch wichtige Spieler, die du auch schon angesprochen hast. Aber das Thema Sturm als Problemthema, das bleibt. So ein bisschen das Thema Spielintelligenz, hast du auch schon angesprochen, das bleibt auch so in manchen Szenen und damit zusammenhängt auch so ja, Entscheidungsfindung. Das finde ich, ist irgendwie auch noch ausbaufähig. Obendrauf kommt dieses Elfmeterschießen, das kann man verlieren, aber Schüsse sind ja häufig auch so ein bisschen Hinweise darauf, mit was so einem Selbstverständnis Spieler dann auch irgendwie in Aktion treten oder auch nicht. Und ja, ansonsten hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass diese Euphorie, die durch dieses späte Tor von Vieira gegen Stuttgart ja doch entfacht wurde, dann mit dem Einschlag des letzten Elfmeters von Harris irgendwie so ein bisschen verpuffte. Und man weiß jetzt wieder mal nicht so richtig, wo man eigentlich steht. Und ich finde das eigentlich eine unangenehme Ausgangssituation, um jetzt in dieses Derby zu gehen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, man hat sich vieles, was man sich gegen Stuttgart auch an Moral aufgebaut hat, mit dem eigenen Hintern wieder eingerissen, ne? Ich möchte aber auch hier wieder das Trainerteam mit reinnehmen. Mir war das zu viel Rotation und auch zu viel Setzen auf verunsicherte Spieler, die einfach in Meffert, in Sahiti, in Jatta, auch wenn Jatta das gut gemacht hat, aber die haben halt alle wochenlang nicht gespielt jetzt und sollen es dann auf einmal richten als Heilsbringer in diesem Spiel. Das kann man auch nicht erwarten. Über Sumahoro brauchen wir nicht nochmal sprechen, das haben wir jetzt schon gemacht. Kiel hat es halt gut gemacht irgendwo, das hast du auch schon gesagt. Aber ich fand, der HSV ist doch generell zu lasch angegangen. So von der kompletten Mentalität. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, mit dass es diesen Dämpfer gibt, weil man hier einfach leichtsinnig eine gute Möglichkeit hat, wegzuwerfen, um wirklich mal wieder eine gute Pokalsaison zu spielen, weil zur Wahrheit gehört auch, dass der DFB-Pokal seit der Jahrtausendwende nicht mehr der Wettbewerb des Hamburger SV ist, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Also, ich habe es mal mitgebracht, seit 2000 war der HSV nur 6-mal im Viertelfinale oder weiter. Und zum Vergleich, nehmen wir doch mal Werder mit rein, gegen die wir ja noch gleich sprechen werden. Die sind in derselben Zeit 12-mal im Viertelfinale gewesen, was auch schon nicht gut ist, wenn man überlegt, dass das auch nur jedes zweite Jahr ist. Aber die haben auch zwei Pokalsiege. Also das Narrativ da ist nochmal ein ganz anderes. Es ist irgendwo nicht der Wettbewerb des HSV. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ist doch gut, jetzt können sie sich auf den Klassenerhalt konzentrieren. Aber ganz ehrlich, hier war schon viel mehr möglich. Und deswegen, ich fange jetzt mal direkt mit meiner Note an, dann kannst du deine noch sagen. Aber ich kann es auch eigentlich für uns beide sagen, geben wir beide eine
Ja, mach
5.
mal.
So,
So sieht's aus.
also kommst du hier um eine 5 nicht drum herum. Da war sehr viel drin und da ist sehr wenig rausgekommen am Ende. Und hoffen wir mal, dass es jetzt nicht auf der Moral, weil die Woche jetzt auf einmal wieder eine sehr explosive Stimmung wirkt, ne? Also, du hattest am Anfang der Woche war es dieser Sensationssieg gegen Stuttgart. Und da haben wir überlegt, okay, wenn du jetzt gegen Kiel gewinnst und dann noch was im Derby mitnimmst, dann ist das so eine richtige Euphoriewoche für die Saison. Mittlerweile muss man fast Angst haben, dass es ein schlimmer Dämpfer für die Saison wird, weil du im schlimmsten Fall im Pokal rausgeflogen bist und das Derby verloren hast.
Ja,
So,
das
und
zweite Derby
das,
in dieser Saison dann schon, ne?
genau, das kommt auch noch oben drauf. Und das wäre, glaube ich, ein Knockout, von dem man sich erst wieder nach der Winterpause erholen würde. Und da sind auch noch ein paar Spiele bis dahin. Gut. Ich habe es ja jetzt schon angedeutet mit Werder Bremen oft genug. Jetzt kommen wir zu denen, Bent. Was gibt es denn grundsätzlich erstmal zu diesem Spiel zu wissen?
Ja, das Nordderby ist das einzig wahre.
Mhm.
Findet erstmals seit mehr als 7 Jahren wieder in der Bundesliga statt, eigentlich schon fast seit 8 Jahren. Zuletzt gab es in Oberhaus ein ja, 1-0 für Werder Bremen am 24. Februar 2018 war das. Und damals gewann Werder durch ein Eigentor des Hamburgers Rick van Drongelen. Wir alle erinnern uns noch an ihn. Das letzte Punktspiel zwischen den beiden Clubs fand allerdings in der zweiten Liga statt und zwar im Februar 2022. Auch damals gewann Werder, nämlich mit 3:2. Das war ein Spiel, das damals noch unter Corona-Bedingungen stattfand. Es gab 2 Handelfmeter für Werder. Eine sehr ärgerliche Niederlage für den HSV war das. Aber man muss einfach auch dazu sagen, dass der HSV gegen Bremen verliert, ist für HSV-Fans der jüngeren Generation eher die Regel als die Ausnahme. Insgesamt gab es das Nordderby als Pflichtspiel 157 Mal und davon 110 Mal in der Bundesliga. Von diesen letztgenannten Partien gingen 40 an Werder, 35 an den HSV und 35 gingen unentschieden aus. Mit Blick auf die ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga kann man sagen, dass es eines der absoluten Traditionsduelle ist. Viel mehr geht fast nicht. Es sind Vereine, die mit die meisten Spiele in der Bundesliga insgesamt absolviert haben. Ja, An diesem Sonntag treffen Hamburg und Bremen im Rahmen des 13. Spieltags der laufenden Spielzeit aufeinander. Werder ist vor dem Spieltag Tabellenzehnter, der HSV 13. Soweit ist man also nicht auseinander. Und für den HSV ist das Spiel, das hast du gerade eben schon schön lanciert, nach dem Auf und Ab der letzten Tage der nächste brisante Lackmustest. Dabei werden Robert Glatzel und Alexander Rössing-Lellesit fehlen. Glatzel ist verletzt, hat sich ein Muskelfaserriss zugezogen im Spiel gegen Stuttgart und wird für den Rest des Jahres nicht mehr zur Verfügung stehen. Rössing-Lellesit ist jetzt im Punktspiel gegen Bremen gesperrt durch seine gelb-rote Karte gegen Stuttgart. Allerdings ist auch er verletzt. Hat das vor nach dem Pokalspiel gegen Kiel bekannt gegeben. Auch bei ihm Muskelfaserriss. Ich glaube, nicht so schlimm, wenn ich das richtig gelesen habe, aber auch er wird er nicht mehr spielen in diesem Jahr. Das heißt, da ist jetzt Jean-Luc Dompé gefragt. Paulsen und El Fadli, das hat Melli Polzin vor dem Spiel gesagt, sind dem Vernehmen nach wieder im Kader. Ob sie tatsächlich auch spielen werden, das ist, ist eine andere Frage, aber sie können wohl wieder im Spieltagskader stehen. Und Capaldo und Sami Lokonga kommen für die Startelf wieder in Frage. Und ich würde an dieser Stelle dringend empfehlen, zumindest auch Capaldo wieder zu bringen. Er ist ja im Spieltagscheck, diesmal auch der Spieler, der interviewt wird, erzählt so ein bisschen über seine Derby-Vergangenheit, der auch das Superclásico gespielt hat in Argentinien zwischen den Boca Juniors und River Plate. Da ging es, glaube ich, das Nordderby auch wirklich ein Kindergeburtstag. Ne? Also das ist nochmal was ganz, ganz anderes.
Ja, auf jeden Fall.
Und so ein derby-erfahrenen Spieler und so ein Kämpfer braucht man da auf jeden Fall. Und genau, das ist im Grunde das, was es zur Personallage beim HSV zu sagen gibt vor dem Spiel.
Ja, wir haben lange überlegt, Ben und ich, wie wir das Ganze machen, weil wir der Meinung waren, dass wir uns in Werder vielleicht nicht so gut reinarbeiten, wie es dieser Rahmen verdient hat oder auch reinarbeiten können einfach auch. Und da ist uns eine Idee gekommen, denn ja, ich oute mich jetzt hiermit, ich habe Freunde mit Geschmacksverirrung. Liebe Grüße an der Stelle. Ich habe Freunde, die gute Freunde, die die Werder Bremen-Fans sind. Und einer dieser guten Freunde ist Konsti. Konsti ist ein leidenschaftlicher Fan von Werder Bremen, ja, an der Stelle. Aber er ist es. Und was er aber darüber hinaus ist, er ist ein sehr nerdiger Mensch, was Fußball betrifft, genau wie wir beide. Und da dachten wir uns, das passt perfekt. Und haben Konsti gebeten, dass er uns einmal so ein bisschen erzählt, was bei Werder Bremen gerade so abgeht. Und alles, was ihr da jetzt sportlich wissen müsst, das verrät euch Konsti jetzt selber.
Ja, Mensch, Tim, Ben, vielen Dank, dass ihr mich zu dieser geschichtsträchtigen Ausgabe eures Podcasts eingeladen habt. Da fühle ich mich auf jeden Fall sehr geehrt. Und ich werde versuchen, eurem Format gerecht zu werden und hier gewinnbringende Einschätzungen zum SV Werder vor diesem Nordderby einzubringen. Apropos geschichtsträchtig, gleich mal zum Anfang die Frage. Ich bin gespannt, wer von euch, entweder durch Vorrecherche oder aus der Erinnerung, vielleicht noch weiß, wer das letzte Bundesliga-Nordderby für den SV Werder Bremen mit seinem Tor entschieden hat. Ganz ehrlich, ich hätte mich nicht daran erinnert, wenn ich es nicht nochmal gelesen hätte. Also da bin ich gespannt, was ihr beide noch wisst. Ich werde jetzt mal mit der Einschätzung anfangen. Man muss sich da ja diese Saison wirklich komplett reinnörden bei Werder, weil da einfach gefühlt jedes Spiel eine komplette Startaufstellung entweder nicht einsatzbereit ist oder zumindest fraglich. Für das Nordderby fehlen jetzt schmerzhafterweise Mitchell Weiser und Felix Agu, genauso wie Maximilian Wöber. Dann kommt mit seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem Köln-Spiel noch Niklas Stark als weiterer Innenverteidiger dazu. Julian Malatini fehlt immer noch verletzt und auch der Youngster im Sturm Salim Musa steht weiter nicht zur Verfügung. Die tun auf jeden Fall alle schon mal richtig weh, nur mal als Beispiel. Man möchte sich ja als Werder-Fan fast nicht erträumen, was ein rechter Flügel mit Mitchell Weiser und Sugawara den meisten Bundesligisten so antun könnte. Und in der Innenverteidigung ist das natürlich auch alles extrem bitter mit diesen Ausfällen. Die ist auch extrem ausgedünnt im Moment. Und dann gibt es noch die Gruppe um Olivier Demann, Jens Day und Samuel Mbangula. Der Verein bzw. Horst Steffen auf der Abschlusspressekonferenz haben durchblicken lassen, dass sie bei Mbangula und Day davon ausgehen, dass beide fit sind für das Spiel und dass Olivier Demann auch in den Kader zurückkehren könnte. Klare Aussagen gab es dazu aber leider nicht. Bei Leonardo Bittencourt und Skelly Alvero ist es sogar so, dass der Verein überhaupt keine Auskunft geben konnte, ob die beiden beim Spiel dabei sein können und im Kader stehen werden. Dadurch fehlen im Nordderby jetzt einfach physisch-defensive Spieler im Zweifel und das geht natürlich klar zulasten der Kaderbreite. Da muss man jetzt als Werder-Fan einfach hoffen, dass genug von diesen fraglichen Spielern doch noch fit genug sind, um gegen den HSV dabei zu sein. Defensiv absolut unverzichtbar geworden in den letzten Wochen ist bei Werder ja Amos Pieper. Und der dürfte trotz seiner Auswechslung letzte Woche gegen den HSV fit sein und auch extrem wichtig werden. Womit wir bei den Säulen der Bremer für dieses Nordderby angekommen wären, da muss man ganz klar sagen, dass vor allen Dingen in der Verteidigung sich das auf sehr viele Schultern verteilt. Yukinari Sugawara ist rechts einfach extrem wichtig mit seinen Ideen, mit seinem Tempo. Der strahlt eine ungeheure Ruhe aus, ist immer wieder abgeklärt, auch in sehr stressigen Situationen und hat auch immer wieder extrem starke Ballgewinne dabei. Kapitän Marco Friedl ist in der Innenverteidigung oder eben in der Linksverteidigung natürlich auch absolut unverzichtbar. Und dann sprechen wir natürlich auch vom Keeper Mio Backhaus. Der war in den letzten Wochen einfach bärenstark, ist einer der absolut formstärksten Torhüter in der Bundesliga. Zeigt grandiose Paraden, strahlt mittlerweile eine unglaubliche Ruhe und Abgeklärtheit aus. Das macht schon echt Spaß, bei seinem Torwartspiel zuzuschauen. Im Mittelfeld hat man dann einfach eine klare Arbeitsteilung. Da sprechen wir von Senelinen als stillem Abräumer neben Jens Day, der immer wieder die Wege nach vorne macht, der unermüdlich arbeitet, auch immer wieder Torgefahr ausstrahlen will und die Truppe aus dem Mittelfeld als Emotional Leader einfach komplett nach vorne treibt immer. Vor allem, wenn in der zweiten Reihe Spieler wie Leonardo Bittencourt oder Skelly Alvero noch nicht mal mit im Kader stehen können, sind die beiden absolut unverzichtbar für Werder. Da gibt es keine Handhabung, wie du das im Zweifel physisch auffangen willst. Ja, und dann stoßen wir auch schon in die Problemzonen vor, denn im offensiven Mittelfeld, da hört es dann irgendwie auf mit der Klarheit von Rollenverteilung, Emotional Leading oder was auch immer. Denn Romano Schmid, der ist da stets bemüht, aber darüber hinaus geht es dann in der Breite irgendwie nicht. Der Österreicher hat echt Probleme, sich zu finden und so richtig das Offensivspiel anzukurbeln. Aber andererseits ist er halt auch genau dafür da. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich machen, dann hat er ja auch schon gezeigt, dass er diese Rolle nicht nur von der mentalen Belastung schultern kann, sondern auch spielerisch alle Assets hat, um vorne dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und für richtig, richtig gefährliche Situationen zu sorgen. Auch sein eigener Abschluss ist ja total gefährlich, wenn er den mal auf den Platz bringt, aber jetzt gerade wirkt er irgendwie ein bisschen gehemmt und nicht so ganz da. Und dann sind wir im Sturm angekommen, wo dieser Schlüsselspieler, diese Säule einfach fehlt bei Werder aktuell. Und das liegt vor allen Dingen an der Formschwäche einiger Leute. Keke Top, der brauchte lange, um in die Saison reinzukommen. Der schafft sich jetzt mehr Spielzeit drauf und kriegt das Vertrauen von Horst Steffen. Aber so richtig durchgestartet ist er eben noch nicht. Da fiebert man eigentlich einfach auf dieses erste Saisontor hin, weil man das Gefühl hat, dass bei dem Jungen dann der Knoten platzt. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass er eben noch sehr jung ist und dass er vielleicht nicht der Spieler ist, der den Nummer 1 Mittelstürmer im Werder-Kader alleine schultern kann. Wo wir dann beim absoluten Fokusspieler bei Werder im Moment sind, bei Victor Boniface, der überhaupt nicht gezündet hat bisher. Das lag vor allen Dingen an seiner Verletzungshistorie aus den letzten anderthalb Jahren. Aber mittlerweile müsste das physisch eigentlich überstanden sein und man bekommt einfach das Gefühl, dass es bei ihm im Kopf irgendeine Hemmung gibt oder ein Problem, das ihn daran hindert, so richtig seine PS auf die Straße zu kriegen. Weil dass der einem Spiel wie Werder, das er gerade im Moment anlegt, einiges geben könnte, das ist einfach nicht wegzureden. Und so ist über die bisherige Hinrunde eigentlich Marco Grüll zu der großen Offensivsäule ganz vorne geworden, weil er einfach am formstärksten ist, weil er von allen Mittel- und Flügelstürmern der erfolgreichste Scorer im Kader ist bisher. Und das macht ihn einfach prädestiniert dafür, auch gegen den HSV da vorne für ordentlich Wirbel zu sorgen. Bevor wir aber jetzt irgendwie zur Ausrichtung und zur Aufstellung kommen, würde ich natürlich gerne noch was sagen zu Spielern wie Puertas, Mbangula oder Jinma. die ja von ihrer Reputation und von ihrer spielerischen Anlage eigentliche Top-Kandidaten dafür sind, mit Spielern wie Schmied und Gröll und Top richtig geilen Fußball zu zeigen. Und irgendwie hat man auch bei ihnen den Eindruck, dass es irgendwie nicht funktioniert, dass sie nicht zünden. Und woran das liegt, ist nicht so ganz klar. Wenn man sich die Bremen-Spieler anguckt, dann hat man einfach irgendwie den Eindruck, dass ab dem Mittelkreis so in Richtung vorletztes oder letztes Drittel einfach die Abstimmung nicht richtig stimmt. Eine Blaupause dafür, wie es eigentlich perfekt laufen kann vom Spielfluss, vom Tempo und von der Gradlinigkeit, war das Spiel gegen Gladbach. Na klar, die haben damals tief in der Krise schon gesteckt und die haben nicht die nötige Gegenwehr geleistet. Aber Werder hat damals die Räume, die sich ergeben haben, einfach so perfekt erlaufen und auch bespielt und dann vor dem Tor auch die entsprechende Eiseskälte gezeigt. Das war schon echt stark. Und man muss auch sagen, was seitdem wieder sehr viel schwächer geworden ist, ist der Umgang mit Zweikämpfen und Problemlösungen auf engstem Raum. Da fehlte es den Spielern irgendwie nach diesem 4:0 ständig an Esprit. Also was Cameron Puertas, Romano Schmid, Jens Day, was die da geleistet haben, das war eigentlich so gut. Die waren teilweise auch so trickreich nach Ballgewinnen, um zu verhindern, dass sie den Ball direkt wieder abgeben müssen. Und das fehlt irgendwie im Moment. Diese Spannung, diese dauerhafte Konzentration und das befreite Aufspielen irgendwie. Ja, womit wir dann irgendwie bei der Ausrichtung der Mannschaft sind für dieses Nordderby. Also wenn es nach mir ginge, dann würde man die Viererkette spielen mit zwei Innenverteidigern und zwei Außenverteidigern. Vorausgesetzt, Olivier Demann wird fit für den Kader, sehe ich kein Problem darin, zum Beispiel Koulibaly rauszunehmen, mit Kapitän Friedl und dem einfach bockstarken Amos Pieper aufzulaufen und mit den schnellen und bisher auch in ihren Einsätzen immer überzeugenden Isaac Schmidt links und Sugawara rechts dafür zu sorgen, dass die Flügel der Hamburger auch dauerhaft was zu tun kriegen. Weil das wäre definitiv so. Und dann hätte man einfach auch auf den Flügeln nochmal andere Variabilität, wenn es ums Offensivspiel geht, ums Hinterlaufen, ums Kombinationsspiel. Da fehlte mir einfach vor allen Dingen über links ganz persönlich in den letzten Spielen immer der Esprit. Das ist nicht verwunderlich, weil Marco Friedl ist schlicht und ergreifend kein offensiv ausgerichteter Linksverteidiger. Der hat das Tempo nicht und das ist in seiner Spielanlage nicht drin. Der ist Innenverteidiger, da ist er wahnsinnig variabel einsetzbar und er kann dir einen defensiven Part als Linksaußenverteidiger natürlich spielen, aber damit machst du Abstriche im Offensivspiel. Und das merkt man am Output von Marco Grüll, der links wahnsinnig viel Wege machen muss und das physisch kann, aber einfach dadurch seinen Impact vorne nicht so richtig leisten kann. Ich hatte das Gladbach-Spiel ja angesprochen als so eine Blaupause davon, wie der Fußball von Horst Steffen mit diesem Kader auch richtig geil funktionieren kann. Und da wurden eben die Räume entsprechend gut bespielt. Da hat man Lösungen auf engstem Raum gefunden, egal ob auf den Außenverteidigerpositionen oder im Mittelfeld. Und das hat eben auch daran gelegen, dass man die Physis hatte, dass man die Spannung hochgehalten hat, dass die Abstimmung funktioniert hat, eben insbesondere im Mittelfeld, da wo es in den letzten Spielen eben anders lief. Wo man ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel, vielleicht auch, wenn der Gegner versucht hat, mal richtig aufzudrehen, sofort Probleme bekommen hat, weil man schneller Bälle verloren hat, weil man unpräziser in den Pässen war. Und das ist eben ein Problem, das Werder gegen den HSV ganz dringend abstellen muss. Weil wenn man derart fahrlässig, vor allen Dingen mit zweiten Bällen umgeht, gegen Capaldo, gegen Remberg oder wer auch immer da im Zentrum dann stehen wird, dann wird es richtig haarig. Das kann ein echtes Problem sein. Und deswegen wäre ich auch dafür, vielleicht zu gucken, wie tariert man das aus, dass man eben nicht mit Friedl als Linksverteidiger geht und gleichzeitig Puertas und Schmid im Mittelfeld aufbietet, sondern dass man entweder oder macht. Das bedeutet, entweder geht man mit Puertas und Schmid und dann lässt man Isaac Schmidt links verteidigen, damit man im Mittelfeld die Kreativität hat, aber auch so ein bisschen diese Galligkeit, um die Bälle zu gewinnen und direkt und kreativ weiterzuspielen. Und dann hat man eben mit Schmidt und Sugawara Außenverteidiger, die schnell aufrücken können, trotzdem nach hinten auch schnell wieder arbeiten können, Man hat mit Keke Top in der Spitze den wirklich formstarken Bouncer, dem irgendwie dieses Tor jetzt einfach fehlt. Und man hat mit Marco Grüll dann eben auch einen Spieler, der die Tiefe extrem gut attackieren kann, weil er die Geschwindigkeit hat, weil er die Wucht hat und weil er die Formstärke hat. Wenn man sagt, man geht mit Friedl, dann würde ich sagen, dann muss man irgendwie gucken, dass man Schmid oder Puertas rausnimmt und mit einem Bangula oder Ginma geht. Im Moment wahrscheinlich eher mit einem Bangula, wenn er fit ist. Das hätte in meinen Augen den Vorteil, dass du zu Marco Grüll eine Alternative hast, die auch die Tiefe attackieren kann in Offensivsituationen. Denn Marco Grüll muss eben, wenn Friedl Linksverteidiger spielt, auf dem linken Flügel einfach mehr Laufleistung machen. Er wird offensiv nicht entlastet durch einen Außenverteidiger, der schnell aufrücken kann, der hinterläuft und so das Kombinationsspiel einfach auch beleben kann. Also entweder Friedl links und mit Grüll und einem anderen klaren weiteren Außenstürmer oder du lässt Friedl weg, bringst Isaac Schmidt und lässt im Mittelfeld dann eben Schmid und Puertas ihr Spiel aufziehen, die dir dann im Zweifel auch genügen. Die sind ja jetzt nicht wahnsinnig langsam, die können schon auch Tempo aufnehmen. Und die haben den Spielwitz und die haben die Kreativität, um das Spieltempo auch einfach durch ihr Passspiel und ihr Kombinationsspiel zu prägen. Und vorne hast du dann eben mit Marco Grüll und Keke Top zwei physisch starke Stürmer, der eine mit echt gutem Tempo, beide mit einem recht feinen Fuß und das kann gegen den HSV dann auch reichen. An absoluter vorderster Stelle steht aber, egal in welcher Besetzung Werder spielt, sie müssen zwei Dinge verbessern. Und zwar müssen sie gucken, dass sie über die komplette Spieldauer die Spannung hochhalten, eng am Gegner bleiben, nicht in eine zu große Passivität verfallen und schauen, dass sie zweite Bälle nicht so leicht hergeben. Das war einfach eklatant. Sie haben gegen Köln eigentlich 20 Minuten in der zweiten Halbzeit nur so gespielt und das Gegentor von Elmala kam quasi mit Ansage. Also Waldschmidt hätte es auch machen können, wenn nicht sogar machen müssen, anstatt den Pfosten zu treffen. Sprich, wenn diese Attribute, die ich eben aufgezählt habe, gegen den HSV nicht besser werden, und der HSV hat sein Pokal-Aus-Trauma ganz gut überwunden. Es wurden ja zum Beispiel auch Spieler geschont in diesem Spiel. Das heißt, vielleicht sind sie auch nicht so müde. Dann kriegst du eben echt Probleme. Und es ist ja Werders Anspruch, das Spiel zu machen, attraktiven Offensivfußball zu spielen. Dann müssen diese Attribute auch einfach stimmen. Das ist jetzt einfach der nötige Schritt, den sie machen müssen. Und der muss eigentlich auch vor Weihnachten jetzt noch kommen, damit diese Hinrunde noch ein bisschen Drive kriegt. Ansonsten könnte das auch ein fataler Zeitpunkt werden, wenn man gegen den HSV jetzt wieder eine frustrierende Leistung zeigt. Ich bin sehr gespannt, was Horst Steffen macht. Er ist ja eigentlich fähig, sein System ein bisschen anzupassen und aus dem Kader zu schöpfen. Aber er hat auch zuletzt einfach immer wieder Friedl vertraut auf der linken Außenbahn, obwohl es Schmidt gab. Das mag sicherlich auch seine detaillierten Trainingsgründe haben. Das ist ja etwas, was wir oder was ich nicht beurteilen kann. Aber es wirkte im Spiel schon immer wie eine Angriffsfläche oder wie eine Lücke im System. Und ich würde mir einfach wünschen, dass er es schafft, die für das Nordderby zu schließen. Wir werden sehen. Ein bisschen Lotterie ist es irgendwie immer. Und dazu auch noch ein letztes. Auch wenn so ein Nordderby genauso wie jedes andere Spiel am Spieltag 90 Minuten dauert, können die sich wirklich lang anfühlen. Und ich glaube, was Horst Steffen als Trainer verbessern muss im Vergleich zu den letzten 2-3 Spielen, ist sein Wechseltiming. Da hatte man zuletzt das Gefühl, dass er die Zeitpunkte, in denen es in der Mannschaft immer ein bisschen gekippt ist, nicht so richtig abgepasst hat, um nachzulegen, obwohl er die Alternativen auf der Bank hatte. Das heißt, wenn es nicht gelingt, das Kombinationsspiel aufzuziehen oder es werden zu wenige Situationen in der Tiefe kreiert, dann würde man sich schon früher in der zweiten Halbzeit wünschen, dass man Spieler wie Schmidt, wie Ginma oder Mbangula, je nachdem, wer auf der Bank sitzt oder von Anfang an spielt, früher bringt. So oder so, ich freue mich brutal auf das Spiel, ich habe richtig Bock. Auch wenn ich sagen muss, es ist natürlich eine gewisse Schärfe reingekommen durch die Fanaktionen des SV Werder Bremen. Und das würde ich ganz gerne noch kurz ansprechen hier in diesem Blog. Ich finde eigentlich den Gedanken, komm, wir machen Plakate, die ein bisschen provozieren, fahren nach Hamburg, hängen die in der Stadt auf, ganz witzig. Ich bin ein Freund von solchen kreativen Aktionen. Aber was mich an dieser Aktion so wahnsinnig aufgeregt hat, war, es wurden außerdem diese Gullideckel rausgehoben, was irgendwie zu Personenschäden geführt hat oder zumindest hochgradig gefährlich war. Und auf diesen Plakaten waren halt wieder abgetrennte Tierköpfe zu sehen und Fadenkreuze. Und da muss ich sagen, ich fand diese Gewaltanalogien immer schon kacke, richtig bekloppt. Also ich konnte einfach immer nicht nachvollziehen, wie man den Fußball so aufladen kann. Und vor allem in unserer heutigen Zeit irgendwie, wo jeden Tag absolut wahnsinnige Gewaltexzesse in den Medien sind, wo wir Staatsgewalt haben gegenüber Bevölkerungsgruppen in eigentlich freiheitlichen, demokratischen Ländern. Da weiß ich nicht, ob der Fußball nur wegen einer Rivalität mit sowas daherkommen muss. Es gab dieses eine Plakat mit einem gefälschten Zitat, ich glaube von Merlin Polzin oder zumindest war er darauf zu sehen. Und das fand ich, das hatte Charme. Das war cool, das war irgendwie witzig. Es ist natürlich ein Finger in der Wunde, es ist irgendwie wahnsinnig provokant. Aber es tut einfach nicht so weh und es hat nichts mit Gewalt oder Kampf oder so zu tun. Und ich finde, das sollten wir einfach rauslassen aus so einer Nummer. Ein Nordderby braucht gesunde Rivalität. Da kann es Stinkefinger geben oder ein paar ausfallende Begriffe. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass sich damit halt eben auch Kinder beschäftigen, denen zu vermitteln, was soll das mit einem abgetrennten Schweinekopf, was soll das mit einem Fadenkreuz? Wir sind hier nicht auf der Jagd und wir sind nicht im Krieg. Das hat hier einfach nichts verloren. Ja, das ist Fußball, den leben und lieben wir alle irgendwie gleich. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, einen HSV-Fan mit einer Waffe zu bedrohen, auf ihn zu zielen, auf ihn zu schießen oder mir auszumalen, wie ich ihn jage oder sonst irgendwas. Und ich finde das auch symbolisch völlig neben der Spur. Also ich weiß einfach nicht, was ich damit anfangen soll. Und wenn ich darüber nachdenke, dass andere Leute das mit Fußball verbinden, dann geht in meinem Kopf irgendwie eine Warnlampe an und ich denke mir, diese Leute sollten sich vielleicht mal fragen, warum diese Rivalität für sie so stark ist, dass sie damit irgendwie Gewaltanalogien verbinden. Ich finde, das gehört da nicht hin und damit ist, denke ich, auch alles gesagt. Lasst uns humorvoll bleiben, lasst uns gut miteinander umgehen, uns gegenseitig respektieren. Das sind zwei große Vereine mit einer riesigen Tradition, mit einer tollen Geschichte. Und die Rivalität ist geil, die macht Spaß, die motiviert. Und es macht Spaß, über so ein Spiel zu sprechen, es abzunörden und darauf hinzufiebern. Aber ich habe ja auch keine Motivation, irgendjemandem von euch beiden Gewalt anzutun oder sonst irgendwas. Was nicht heißt, dass ich nicht drauf rumreiten würde, wenn ihr das Spiel verliert. Oder halt eben damit rechne, dass ihr auf mir rumreitet, wenn der HSV das Spiel gewinnt. Und in diesem Sinne bin ich gespannt, was ihr zu der Thematik sagt. Ich finde, man muss das differenzieren und thematisieren. Das war es soweit von mir. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, dass ich für dieses geile Nordderby den SV Werder Bremen bei euch im Podcast einordnen durfte. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an dem Spiel wie ich. Und wir können am Ende alle auf ein geiles Fußballspiel zurückgucken, das eine neue Ära von Nordderbys in der Bundesliga eingeläutet hat. Macht's gut und bis dann.
Danke an Konsti an der Stelle. Ich hoffe, ihr seid alle noch da und seid jetzt hier nicht abgesprungen, weil wir hier in Bremer haben sprechen lassen. Aber wir glauben, das ist so der beste Weg, dass ihr jetzt rundum auch versorgt seid. Weil es heißt ja auch immer so schön, Bent, kenne deinen Gegner. Und absolut. Am besten kennt man seinen Gegner, wenn man mit seinem Gegner spricht. Deswegen hier vielen Dank an Konsti an der Stelle. Und dann schauen wir doch jetzt mal drauf. Er hat ja jetzt viel darüber gesprochen, wie Werder dem HSV schaden kann. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie der HSV Werder schaden kann, oder? Weil ein bisschen Hoffnung müssen wir uns ja auch machen vor morgen. Da habe ich mich ein bisschen mit befasst. Und das Erste, was man sagen kann, ist, dass Werder grundsätzlich im Vergleich zu der Zeit mit Ole Werner unter Horst Steffen deutlich offensiver spielt, deutlich mutiger agiert. was ihnen natürlich positive Vorteile mitbringt, aber auch da viele Räume entstehen, weil viele Spieler nach vorne rücken. Das sorgt beim HSV dazu, dass wenn man diese Räume spielen kann, dass sich hinter der Mittelfeldkette immer mal wieder Räume für schnelle Angriffe und tiefe Läufe anbieten würden. Wo man jetzt natürlich sagen könnte, das müsste eigentlich die Stärke von Philipp Königsdörfer und Dompe sein. Hoffen wir mal, dass sie das auch auf den Platz kriegen, weil dann wäre hier wirklich was möglich. Das ist nämlich eins der Probleme. Ein anderes Problem, was ich bei Werder persönlich sehe, ist, dass Werder Bremen noch so ein bisschen struggelt. Ich habe den Wechsel gerade auch angesprochen, Konzi hat auch drüber geredet, zwischen Ole Werner und Horst Steffen. Und Horst Steffen ist ein Viererkettentrainer. Und das, finde ich, merkst du oft, wenn du dir Bremen Gegentore anguckst, dass es noch sehr an der Abstimmung zwischen den offensiven Außenspielern und den defensiven Außenspielern hapert. Weil gerade in der Fünferkette hast du ja eigentlich keinen offensiven Außenspieler. Du hast ja eher einen Schienenspieler, der die komplette Seite beackert. Und hier sitzt die Abstimmung nicht ideal, was für den HSV wiederum ideal sein kann. Denn wenn man da gezielt in die Schnittstellen kommt, Überzahl erzeugen kann, gerade vielleicht über die Seite Mouhamed Dompe, kann man hier immer wieder in 1-gegen-1-Situationen kommen. Und gerade Jean-Luc Dompe, da sehe ich da eine gute Möglichkeit, dass daraus zumindest mal eine Torannäherung entsteht oder eine Möglichkeit, eine Chance zu haben auf ein Tor. Was habe ich noch zu Werder Bremen zu sagen? Ich finde, dadurch, dass Werder so sehr auf Kurzpässe geht in ihrem Spiel, hat man da auch wieder den Vorteil vom HSV, wenn man da intensiv anläuft und clever zustellt, dass man auch da immer wieder in Umschaltmomente kommt und einen flachen Ball kann man viel besser erobern als einen hohen und auch viel besser daraus umschalten. Das heißt, auch hier ergeben sich in meinen Augen Chancen, um vors Tor zu kommen. Und das ist ein großes Lob irgendwo an die Bremer, muss man ja ehrlicherweise sagen, dass sie auf so viele Jugendspieler setzen. Aber diese talentiert orientierte Ausrichtung, wenn man es so nennen mag, da fehlt es manchmal so ein bisschen an Routine in so einem hektischen Spiel, was so ein Derby ja auf jeden Fall ist. Ein Derby ist eigentlich immer Chaos. Und vielleicht dann auch so ein bisschen an der Physis bei jungen Spielern. Wir sprachen vorhin bei Rösting Ledisit auch darüber. Und wenn der HSV es schafft, aus diesem Spiel so ein sehr körperliches, intensives Spiel zu machen, so richtiges, dreckiges Derby, wofür die Nordderbys ja auch irgendwie immer standen in der jüngeren Vergangenheit, dann schafft man es vielleicht gerade die jüngeren Leistungsträger von Werder immer wieder aus dem Rhythmus zu bringen. Und das könnte dem HSV ja auch sehr helfen, finde ich. Also ich finde schon, dass hier Möglichkeiten da sind, auch wenn Werder, machen wir uns nichts vor, wahrscheinlich leider der Favorit sein wird, sind hier schon Chancen, ehrlicherweise, für den HSV, die ich hier sehe, wie man auch durchaus Möglichkeiten hat, dieses Spiel zu gewinnen, oder, Bent?
Ja, absolut. Und gerade das, was du sagst mit den jungen Spielern, ne? Das ist ja auch Union auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden diese Saison schon. Es sind wirklich talentierte Jungs, die da stehen haben, aber die sind einfach noch nicht so erfahren. Und da hat es jetzt auch schon an der einen oder anderen Stelle zu spüren bekommen, dass das natürlich auch immer ein Investment ist, das ein gewisses Risiko mitbringt und bei dem du auch irgendwann gewisse Abstriche machen musst. Und du hast recht, man kann Werder nur dafür loben, dass sie es machen. Horst Steffen hat in Elversberg auch schon immer eine ähnliche Philosophie gefahren, dass junge Spieler früh Chancen bekommen haben und die haben sich dann auch früh sehr gut entwickelt, ne? Und nur so können sie das ja auch. Aber gleichzeitig wird mega Druck auf dem Kessel sein und es kann gut sein, dass junge Spieler damit dann auch mal überfordert sein werden. Und beim HSV sind auch junge Spieler dabei, aber die kennen das im Volksparkstadion jetzt vielleicht auch ein Stück weit schon und können mit dieser Situation etwas anders umgehen. Und bei den Bremern, gut, die Mehrheit im Stadion wird komplett gegen sie sein. Es bleibt abzuwarten.
Ich finde generell, dass man hier davon ausgehen kann, dass beide Mannschaften sehr nervös beginnen werden. So, beim HSV ist es die Unerfahrenheit in der Bundesliga, bei Werder ist es teilweise die generelle Unerfahrenheit im Profifußball. So, und ich glaube, entscheidend wird auch irgendwo so ein bisschen, welche Mannschaft als erstes aus dieser Nervosität wieder in so einen alltäglichen Rhythmus kommt. Und ja, da könnte dem HSV halt dieses körperliche Spiel, was sie ja sonst auch machen, was sie auch gegen Stuttgart gemacht haben, gegen Dortmund, könnte ihnen schon helfen, da wieder sehr in die Routine reinzukommen, ehrlicherweise.
Ja, und vielleicht auch, dass sie ja in dieser Saison schon ein Derby gespielt haben, ne, gegen St. Pauli. Werder hat noch keins gespielt, weil es sie auch kein anderes haben. Muss man einfach so sagen, der HSV ist da vielleicht ein Stück weit in dieser Saison ein bisschen Derby erfahrener sogar schon, so komisch wie das klingt.
Ja, ist Werder Wolfsburg für dich etwa kein Derby?
Ein Klassiker ist es für mich. Traditionsduell.
Richtiges Traditionsduell. Das
bewegt die Massen.
Ja. Immerhin mehr Tradition als Hoffenheim und RW. Aber gut, lassen wir die Geschichte. Kommen wir zum Aufstellungstipp. Ich glaube, Tor übergehen wir wieder, weil da führt kein Weg in der Bundesliga an Daniel Heuer-Fernandes vorbei, auch wenn Perez das gut gemacht hat. Ich glaube auch, die Dreierkette kann man sehr einfach zusammenfassen mit El Lujador Capaldo, unser Derby-erfahrenster Spieler, du hast es angesprochen. Luka Vucevic und Jordan Torunariga werden, denke ich mal, wieder das Dreigestirn bilden. Bei Daniel Fatli hatte man ja zwischendurch mal Hoffnung, dass er vielleicht zum Derby zurück ist. Das wirkt aktuell eher erst so, als ob er das Spiel noch verpassen wird.
Kader ja, auf
Ehrlicherweise.
dem Platz wahrscheinlich nicht.
Genau. Dann bin ich gespannt, weil ich glaube, hier haben wir was anderes. Wen hast du auf der rechten Schiene?
Ich habe Mikkel Bronsies.
Oh, dann haben wir nicht was anderes. Dann haben wir ihn beide. Ich glaube nämlich auch, dass, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie scheint Mikkel Bronsies gerade die Nase vorn zu haben.
Ja,
Vor
absolut.
Guehrelcheville. Und deswegen rechne ich auch mit ihm. Wie sieht deine Mittelfeldzentrale aus?
Ich glaube, dann sind wir doch eher gleich. Ich habe Sami Lokonga, Remberg und Muheim.
Ja, so kann man es, genau. Muheym dann auf der linken Schiene, so
Ja, genau.
kann man es machen, genau. Gehe ich auch von aus. Ich glaube auch, dass Fabio Vieira eher später kommt. Vielleicht auch gerade, wenn man vielleicht zurückliegt und nochmal so einen kreativen Moment braucht. Und vorne die Dreierreihe. Wen hast du da?
Ich habe Philipp Königsdörfer und Dompe.
Ja, ich auch. Es liegt halt einfach aber auch am Mangel der Alternativen. Also, das Einzige, was ich hier noch sehen könnte, was man irgendwie machen könnte, wären Philipp in die Mitte stellen und Fabio Baldé auf dem rechten Flügel stellen. Aber das würde ich dem Jungen in einem Derby nicht antun. Sein erster Startelf-Einsatz von Anfang an dann im Derby. Deswegen würde ich auch mit der Dreierreihe gehen. Und ich habe es ja gesagt, eigentlich ist es ein Spiel, was den Dreien von ihren Stärken her in die Karten spielt, ne? Deswegen musst du eigentlich hoffen, dass sie das zeigen, aber gut, wir werden es sehen. Kommen wir zum Tippband abschließend für diese Folge. Was glaubst du, wie geht das Derby aus?
Ja, ich muss sagen, ausgerechnet bei diesem Spiel sehe ich irgendwie schwarz. Ich weiß, das sollte man nicht, aber irgendwie auch so gerade nach der Stimmung, die nach dem Pokal aus herrschte, habe ich irgendwie wenig Hoffnung darauf, dass es erfolgreich für den HSV ausgehen wird. Ich tippe jetzt mal, ich hatte zuletzt sogar noch ein höheres Ergebnis, tippe mal auf ein 0 zu 2. Mir fehlt einfach so ein bisschen die Fantasie, wie die Mannschaft das Derby in Sachen Mentalität und Einstellung so angehen soll, dass es erfolgreich endet. Aber ich lasse mich natürlich gerne auch eines anderen belehren und werde es mir morgen auch live angucken. Das ist unbestritten. Und ja, letztendlich ist aber auch das muss man auch nochmal sagen, ist auch nur ein Spiel unter anderem, für das es 3 Punkte gibt und danach geht die Saison weiter. Das ist erst der 13. Spieltag. Und ja, die Niederlage gegen St. Pauli hat man auch irgendwie weggesteckt und sollte es jetzt gegen Werder in die Hose gehen, dann muss es danach auch weitergehen.
Ja, total. Man muss ja einfach auch sagen, das ist klar, durch das Derby will man die unbedingt schlagen, aber es ist halt einfach auch eine gestandene Bundesligamannschaft mittlerweile wieder, was
Absolut.
Hamburg halt noch nicht ist. Und da bist du in jedem Spiel der Außenseiter und die Gefahr ist groß, dass du es verlierst. Ich glaube, dass ein Derby einfach, ich sehe, wo dein Tipp herkommt. Ich glaube, ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Das ist jetzt wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, aber und ich glaube, dass der HSV hier beim Kampf hier viel machen kann, ehrlicherweise. Ich glaube, der Volkspark wird glühen. Es wird ja auch so sein, dass wahrscheinlich um 15:30 Uhr das Flutlicht schon an ist, weil es wird schnell dunkel, wir sind gerade im Winter.
Ja.
Das heißt, ich erwarte auch einiges am Pyro von beiden Fanlagern, ehrlicherweise. Und ich glaube, in so einem umhitzten, erkämpften Spiel kann das natürlich ausgehen wie gegen Pauli. Ich sehe die HSV-Mannschaft aber auch gefestigter als gegen St. Pauli. Und auch da kann man sagen, wenn Königsdörfer 2 Zentimeter später losläuft, geht es vielleicht auch unentschieden aus, mindestens mal. Deswegen, ich tippe auf ein 1:1 am Ende. Und ich habe auch mit vielen Werder-Freunden auf Arbeit gesprochen, die auch meinten, waren wir uns relativ einig, das kann auch sein, dass es das ein sehr biederes 0-0 wird, ehrlicherweise. Weil HSV ist offensiv nicht gut, steht aber hinten relativ stabil eigentlich in der Liga. Werder ist offensiv überhaupt nicht gut, steht aber hinten eigentlich stabil. Also es kann auch echt ein sehr biederes Spiel werden. Und ich glaube, keiner, der sollte da jetzt reingehen mit dem, dass das jetzt qualitativ das geilste Fußballspiel wird, was er je gesehen haben wird, sondern es wird ein richtig schöner Bundesliga-Fall. Und ich sag dir ehrlich, wie es ist, ich werde morgen um 15:30 Uhr mit einem Kumpel, der Bremer ist, witzigerweise, auf der Couch sitzen und ich werde so bereit, ich werde so ein Messer zwischen den Zähnen haben. Ich habe so Bock auf dieses Derby. Und ich hoffe, dass ich danach nicht komplett gebrochen sein werde, aber ich habe schon Lust. Gut. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Dann würde ich sagen, Bent, wir ruhen uns jetzt nochmal aus vom Derby, holen uns alle, stärken uns alle und sind morgen alle, entweder du bist ja im Volkspark vor Ort, ich bin auf der Couch, aber sehen alle zu, dass wir da Vollgas geben für den HSV. Und dann würde ich sagen, wir gehen ins Derby und ich habe sonst nicht mehr. Hast du noch was?
Und Schuss
Nein?
glücklich.
Sehr gut. Wunsch ist glücklich, nur mit einem HSV-Sieg. Das müssen wir dazu sagen. Dann vielen Dank auch nochmal an Konsti an der Stelle
ja,
für die
Dank.
Aufnahme. Und das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.